Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. In den nächsten zwei Stunden geht es um Inklusion. Viele von uns haben ja sicherlich, wie ich eben auch, begeistert die Paralympics in Paris geschaut. Diese Eindrücke wollen wir jetzt so ein bisschen nutzen und überlegen, wie geht es eigentlich mit der Teilhabe im Alltag bei uns so zu? Nicht nur im Sport, sondern allgemein. Was können wir vielleicht auch ein bisschen lernen oder uns vornehmen nach den Paralympics? 0800 2254 2254, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Haben Sie Kolleginnen mit einer Behinderung oder Mitschüler? Begegnen Ihnen Rollstuhlfahrer oder blinde Menschen beim Einkaufen? Haben Sie vielleicht aber auch Erfahrungen mit der Beantragung eines Hilfsmittels, damit Sie überhaupt selbstständig Ihren Alltag bewältigen können? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das Leben an Ihrem Wohnort, wenn Sie eine Behinderung haben? Ich freue mich, dass ich zwei Personen an meiner Seite habe, die seit Jahren voll im Thema stehen. Professor Dr. Sina Ekbar-Pur, sie ist Inklusionsexpertin an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, und Konstantin Grosch, der kümmert sich nicht erst als SPD-Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag um Teilhabe im Alltag, sondern schon vorher bei den Sozialhelden. Ich grüße Sie beide. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Deutschlandfunk Kultur. Hallo.
Guten Morgen zusammen.
Ich frage Sie mal, weil ich gerade Sozialhelden erwähnt habe. Bleibe ich mal bei den Helden. Herr Grosch, sind die Paralympicsportler Helden für Sie?
In sportlicher Hinsicht auf jeden Fall. Wir haben unglaublich tolle Leistungen gesehen, von denen wir alle als Zuseherinnen und sehr natürlich absolut begeistert sind. Ich glaube, da gibt es auch überhaupt gar keine Debatte darum. Man muss natürlich immer wieder die Frage stellen, und dazu werden wir wahrscheinlich heute ja auch noch in der Debatte kommen, wie die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist. Wir haben immer wieder damit zu tun, dass das eine Darstellung ist, die sehr inspirierend ist und ja auch sein soll. Daran gibt es mit Sicherheit auch keinen Zweifel. Die Frage ist allerdings, wie Behinderung dann in der Allgemeinheit auch zwischen den Paralympischen Spielen wahrgenommen wird. Und das ist natürlich etwas, worum wir uns sehr bemühen müssen.
Genau, darum bemühen wir uns heute, Frau Ekbar-Pur. Helden, Stichwort Helden. Bei Helden verliert man den Alltag ein bisschen aus den Augen, oder?
Ja, das ist eine nicht ganz einfache Frage. Für mich sind die Athleten mit oder ohne Behinderung einfach LeistungssportlerInnen, ne? Und ich würde das einfach immer unter diesem Aspekt begutachten oder eben auch betiteln, dass ich sage, sie haben einfach großartige Leistungen gebracht. Und ich finde, sie sind einfach alle Helden, ob wir jetzt eine Beeinträchtigung haben oder nicht. Ich würde da gar keine Unterscheidung machen, einfach aufgrund ihrer sportlichen Leistung, aber nicht aufgrund ihrer Beeinträchtigung.
Also, alles schon Themen, die wir noch ausweiten können. Was können wir mitnehmen aus den Paralympics? Wie inklusiv ist Ihre Stadt? Kann jede teilhaben? Rufen Sie uns an oder wird zumindest daran gearbeitet bei Ihnen. 0800 2254 2254. Erwarten wir, Sina Ekbar-Pur, Konstantin Grosch und ich, Sie. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und im Gespräch geht es heute um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Deutschland. Hier leben etwa 8 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung, also knapp jede Zehnte. Und trotz dieser großen Zahl, so sichtbar wie jetzt während der Paralympics, die Menschen mit Behinderung gewesen sind, sind sie natürlich sonst nicht. Oder wenn Sie sich jetzt mal zurückerinnern, ist in Ihrem Betrieb jede 10. Kollegin eine mit einer Behinderung oder auch nur vielleicht jede 20. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht sind Sie selbst betroffen. Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen in der Schule, im Bus, im Verein. Sina Ekbar-Pur ist bei mir, hat seit März 2024 die Professur für soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in ihr Spezialgebiet Inklusion und Sport. Frau Ekbar-Pur, Sie waren ja in Paris bei den Paralympics. Ich glaube, da können Sie jetzt wahrscheinlich 2 Stunden durch begeistert sich äußern. Aber sagen Sie mal, so einen der tollsten, einen der prägendsten Eindrücke aus Paris.
Das stimmt. Also von Paris könnte ich jetzt wirklich stundenlang berichten, weil es mich so bewegt hat. Ich glaube, das Bewegendste war, oder das für mich, was ich so als besonderen Moment wirklich mitgenommen habe, war eigentlich die Eröffnungsfeier. Und das betone ich auch extra so, weil die Eröffnungsfeier mitten in Paris, über 80.000 Menschen, die einfach in einer ganz tollen Atmosphäre Menschen mit Beeinträchtigung aus der ganzen Welt eben begrüßt haben und wie alle dort eingelaufen sind, aus allen Ländern, das war einfach so großartig. Und das hat mir nochmal gezeigt, Sport vereint und verbindet eben auch die ganze Welt.
Und dieses Miteinander, also weil eben auch das begeisterte Publikum war, ne? Genauso,
absolut.
Genauso wie bei der Eröffnung der Olympischen Spiele wenige Wochen vorher. Sie sind ja nicht nur aus privatem, sondern vor allem auch aus beruflichem Interesse dort gewesen. Sie erarbeiten gerade eine Studie zur Nachwirkung der Paralympics. Das ist ja eigentlich unsere Sendung heute. Schreiben Sie wahrscheinlich auch alles mit. Von welcher These gehen Sie aus?
Genau, also das ist eine Studie gemeinsam mit der Aktion Mensch. Ich bin ja dort auch im Kuratorium und wir erforschen quasi die Wahrnehmung der Paralympischen Spiele und gehen vor allen Dingen auf die Wahrnehmung der Menschen mit Beeinträchtigung als LeistungssportlerInnen ein. Mhm. Wir versuchen zu drei Messzeitpunkten zu schauen. Also wir haben einen Fragebogen entwickelt, den wir eben vor den Spielen, während den Spielen und nach den Spielen online schalten und eben die Erfahrung begehen. Und wir schauen eben auch aus unterschiedlichen Perspektiven der Zielgruppe. Also wir wollen schauen, okay, was sagt die Gesamtbevölkerung, wie ist dort die Wahrnehmung, wir haben die AthletInnen selber befragt und wir befragen auch nochmal die Teilhabe-Community, also dort, wo eben Menschen mit Beeinträchtigungen aus ihrer Perspektive sprechen, die jetzt aber nicht unbedingt im Leistungssport sind und wollen so eben drei Zeitpunkte und drei Perspektiven abbilden.
Und was fragen Sie so? Sagen Sie mal ein, zwei Fragen, die da so abgefragt werden.
Genau, also wir fragen natürlich, wie sie die Paralympischen Spiele in den Medien wahrnehmen.
Also wie stark vertreten auch und so. Mhm.
Genau, wie stark vertreten, worüber, über welche Kanäle sie wahrnehmen, ob sie jetzt sagen, eher über Social Media, über die Medien, im Fernsehen, über Radio, über Plakate. Also da geht es auch nochmal darum, über welche Berichterstattung eben man aufmerksam wird darauf. Wir fragen sowas, wie die Haltung ist, also zum Beispiel sehen sie Menschen mit einer Beeinträchtigung, nehmen sie die als Vorbild war im Leistungssport, sehen sie Unterschiede zwischen Olympischen und Paralympischen Spielen, also Fragen, wie eben die Wahrnehmung ist, wenn wir uns die Spiele eben auch anschauen und was unser Wissensstand vielleicht auch dazu ist.
Ja, vielleicht erfahren wir ja heute auch noch einiges in diese Richtung von unseren Hörerinnen und Hörern. Auch bei uns, also per Leitung zugeschaltet, wie auch Sie, ist Konstantin Grosch. Er hat seine politische Laufbahn in der Piratenpartei begonnen, ist aber seit 2015 für die SPD, erst im Kreistag, jetzt im Landtag in Hannover. Und außerdem engagiert er sich in der aktiven Behindertenbewegung, zum Beispiel auf der Internetplattform Ability Watch, die er mitgegründet hat. Herr Grosch, was passiert da auf Ability Watch? Worauf gucken Sie kritisch?
Also wir sind ein Kollektiv, was sich tatsächlich sehr damit auseinandersetzt, wie die politischen Gegebenheiten genutzt werden, um Politik für oder gegen Menschen mit Behinderung zu machen. Wir sind dabei sehr kritisch, angefangen insbesondere um die Proteste des Bundesteilhabegesetzes, aber in der Vergangenheit insbesondere auch zur Frage, wie wir eigentlich mit der Triage während Corona umgegangen sind. Da hatten wir gesellschaftliche Debatten, von denen ich gehofft hatte, dass wir sie eigentlich nicht wieder haben. Und unser neuestes Projekt ist Ableismus tötet, also eine Plattform, bei der wir journalistisch sammeln, wie sich eigentlich Ableismus, also Diskriminierung und die Feindschaft gegenüber Menschen mit Behinderung, tatsächlich auch in Gewalt äußert und stellen das dort dar, bieten aber auch Hilfen und Angebote, wie man damit umgehen kann.
Ist da gerade bei diesem letzten Thema, sind Sie ja noch dabei, irgendwie auch zu sammeln, aber so erste Eindrücke, ist das zunehmend oder abnehmend?
Nee, wir haben eine sehr große Dunkelziffer, weil natürlich gerade bei dem betroffenen Kreis der Menschen mit Behinderung es häufig für die Betroffenen sehr schwierig ist, Hilfe einzufordern oder überhaupt deutlich zu machen, dass sie unter Gewalt leiden oder Opfer sind. Wir reden dabei ja nicht nur über, ich sag mal, die schlimmsten Gewaltfälle, die man sich vorstellen kann, wie Mord oder sexuelle Belästigung, sondern es gibt eben auch ganz viel psychische Gewalt oder ein Regime, in dem sie eben leben müssen, wie in einer Einrichtung, wo sie vielleicht nicht mehr den eigenen Lebensstandards nachkommen können. Und das ist insgesamt eine Frage, mit der wir uns ja auch als Gesellschaft und Menschen mit Behinderung auseinandersetzen müssen. Wie viel Freiheit, wie viel Autonomie und Selbstständigkeit haben wir eigentlich und wie kann ich dann auch mein Leben leben?
Wenn wir jetzt die Paralympics nochmal so ein bisschen im Hinterkopf haben und eben gerade Stichwort Nachwirkungen vielleicht oder positive Folgewirkungen oder so von den Paralympics, also von diesem großen Interesse auch daran, allein so die positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung als Sieger, nicht als Bedürftige, das ist doch auch schon etwas, was sich wahrscheinlich niederschlägt, oder? Wie nehmen Sie das wahr, Herr Grosch?
Ja, also ich bin da ein wenig kritisch und ich möchte das gar nicht in Bezug auf die Paralympics generell machen. Ich finde das eine ganz tolle Institution und Frau Ekpelpo hat eben ja auch richtigerweise sehr begeistert davon berichtet, wie durch die Darstellung auch in den Medien natürlich die Aufmerksamkeit für Menschen mit Behinderung zumindest in diesem Zeitraum sehr groß ist. Ich tue mich trotzdem ein bisschen schwer, daraus abzuleiten, dass wir gesellschaftlich eine andere Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung zumindest in einer Dauerhaftigkeit dadurch haben. Wir haben parallel, und ich will gar nicht, dass wir groß darüber sprechen, ja jetzt eine Paralleldebatte, auch wie zum Beispiel junge Menschen oder bestimmte Communities mit ja, Menschen mit Behinderung umgehen, gerade in Podcasts und anderen. Ich glaube, daran wird sehr deutlich, dass wir verschiedenste auch Gruppierungen und Ansichten auf Menschen mit Behinderung haben. Und ja, wir haben diese öffentliche Darstellung von Menschen mit Behinderung, die sehr positiv gezeichnet wird durch die Paralympics, wo man Menschen mit Behinderung auch darstellt als Menschen, die fähig sind, die Leistung bringen können. Wir haben aber gleichzeitig auch einige Menschen mit Behinderung, die schlichtweg nicht vorkommen in den Paralympics. Wir haben zum Beispiel Menschen mit geistigen Behinderungen, die quasi nicht existent sind während der Zeit der Paralympics. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns auch kritisch damit auseinandersetzen.
Das ist interessant, wenn Sie sagen, die quasi nicht vorkommen. Stimmt, man hat natürlich ganz andere, also plötzlich, also Sie haben die Befürchtung, dass eigentlich dann sogar noch ein Keil getrieben wird in dieser Form der Wahrnehmung?
Ich möchte gar nicht sagen, dass das ein Keil ist, sondern ich glaube, dass wir trotzdem auch im Bereich der Menschen mit Behinderung verschiedenste Leistungs- und Fähigkeitsklassen haben und wir bei der Frage des Leistungssports natürlich uns nur die anschauen, die einen sehr hohen Fähigkeits- und Leistungsumfang haben. Das ist auch in Ordnung, deswegen ist es ein Sportevent, ein Leistungsevent, aber wir werden ja nachher wahrscheinlich auch noch in die Frage kommen, was macht das mit dem Breitensport und was macht das vor allem auch mit Menschen mit Behinderung, die schlichtweg gar keinen Sport betreiben können oder jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie die Mehrheitsgesellschaft, wie wir als Publikum das vielleicht erwarten würden.
Ja, in den Breitensport möchte ich nämlich gerade jetzt auch gehen. Sportvereine haben natürlich auf der einen Seite Anregungen bekommen, so wünschte ich mir das jedenfalls, was inklusiv für alle möglich wäre, wenn Sie da jetzt hören, Sitzvolleyball beispielsweise. Frau Ekpelpo, Sie sind ja Sportinklusionsmanagerin beim Stadtsportbund Aachen e.V. Welche inklusiven Angebote gibt es denn da eigentlich?
Das war ich, also ich würde ganz gerne mal sagen, Sportinklusionsmanagerin war ich fünf Jahre lang beim Stadtsportbund, bevor ich die Professur bekommen habe. Ich würde aber ganz gerne noch mal ganz kurz einen Satz darauf eingehen, den Herr Grosch gerade gesagt hat, weil er mir wirklich wichtig ist in der Differenzierung nochmal, weil er sagte, Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sind eben bei den Paralympenspielen jetzt nicht sichtbar gewesen. Es ist so, dass wir wirklich im Leistungssport nicht von einer inklusiven Welt sprechen können, weil wir eben über die Leistung kategorisieren müssen, damit die Leistungen vergleichbar sind. Das heißt, es gibt aber für die Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung eben die Special Olympics, die ja eben auch, Deutschland hat ja die Weltspiele letztes Jahr in Berlin ausgetragen, also da auch nochmal, da gibt es auch tolle und gute Entwicklungen, aber eben diese differenzierten Leistungssport-Events zusammenzutragen, das ist eben im Sport eine große Herausforderung, weil wir da eben in der Messung und in der, ich sag jetzt mal Medaillenübergabe, in der gleichen Wertung eben an Grenzen stehen.
Also das nochmal so als Eingang darauf, also Ausblenden von Leuten und überhaupt Leistungssport. Und wenn ich jetzt Sie nochmal nach dem Breitensportangebot frage.
Genau, also weil Sie haben mich ja gefragt, was der Stadtsportbund anbietet. Es ist so, dass ich innerhalb dieser 5 Jahre, wo ich beim Stadtsportbund Aachen gearbeitet habe, am Anfang hatten wir keine inklusiven Angebote oder keine Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung. Das heißt, in den Jahren habe ich das aufgebaut. Wir haben insgesamt in Aachen 224 Sportvereine. Davon haben wir es geschafft, rund 15 Vereine auf den Weg zu bringen. Das hört sich sehr, sehr wenig an, ist aber für die Entwicklung eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil wir eben 15 Sportvereine dahin gebracht haben und eben einige Menschen eben mit einer Beeinträchtigung in unterschiedlichsten Leistungsniveaus, muss man auch dazu nochmal sagen, auch Menschen mit komplexen, mehrfachen Beeinträchtigungen eben jetzt Sport treiben können.
Sie selbst fahren Rollstuhl, treiben Sie Sport?
Ja, genau. Also ich habe jahrelang jetzt Rollstuhlhandball gespielt, den ich in Aachen auch aufgebaut habe. Davon habe ich mich jetzt ein bisschen verabschiedet, bin jetzt eher beim Rollstuhltennis und da sehr, sehr begeistert.
Aber wenn ich das richtig jetzt interpretiert habe, ist das eben in Aachen auch erst oder im Stadtsportbund Aachen losgegangen, als Sie da eine Stelle hatten. Also auf so einen Posten kommt es an, oder?
Ja, und das ist für mich auch ein ganz, ganz große politische Aufgabe, die ich mir auch gesetzt habe und ein großes Ziel, dass wir flächendeckend bundesweit Personalstrukturen schaffen in Stadt- und Kreissportbünden, eben nicht nur auf den Ebenen der Landessportbünde, sondern wir müssen wirklich in die lokalen Regionen runtergebrochen Personalstrukturen schaffen, wo wir zum Beispiel eben auch Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen schaffen können, um aus der Expertensicht herauszuarbeiten. Das ist ein großes politisches Thema, weil ich habe damals angefangen, über das Projekt vom DOSB, das war ein Projekt finanziert über das BMRS und die Ausgleichsabgabe und das war auf 2 Jahre befristet, aber solche Projektstellen braucht es, weil sonst der Sport sehr ehrenamtlich aufgebaut ist, ne, und strukturiert ist.
Herr Grosch, wenn ich Sie frage, Sie sind auch Rollstuhlfahrer, gibt es bei Ihnen ein Sportangebot in Ihrer Nähe für Sie?
Also ich selber habe eine Muskelerkrankung, da ist das mit dem Sportmann eine gewisse Herausforderung, nicht, dass das unmöglich ist, aber ich bin auch persönlich ehrlich so der sportliche Mensch, um das ganz ehrlich zu sagen. Ich wohne ja hier auf einem relativ ländlichen Land, Hameln-Pyrmont im Weserbergland, das ist keine Metropolregion und deswegen ist es entsprechend schwierig, hier tatsächlich Sportangebote einerseits zu etablieren, aber sie eben auch zu finden. Ich kann vielleicht ganz kurz berichten, ich war in der letzten Woche hier in meinem Wahlkreis beim VfB Hemering, Shoutout zu diesem tollen Verein, der beispielsweise eine Inklusionsfußballmannschaft betreibt. Aha. Und da ist es tatsächlich so, dass die Herausforderung dort für die Ehrenamtlichen weniger ist, dass sie jetzt jemanden haben, der zum Beispiel vom Kreissportbund ihnen vielleicht erklärt, wie Inklusion zu funktionieren hat. Ich will nicht dagegen reden, das brauchen wir unbedingt in der Struktur und in der Fläche, um andere Vereine zu überzeugen und ihnen Unterstützung zu geben. Aber ganz konkret vor Ort mangelt es dann beispielsweise an Unterstützung, also an Personen, die Menschen mit Behinderung begleitet, die sie überhaupt dorthin bringen zum Vereinsort, zum Trainingsort oder sie eben auf Turniere und anderen Veranstaltungen begleitet. Und das sind Strukturen, die wir derzeit noch nicht vorhanden haben oder die jedenfalls dann den Ehrenamtlichen nicht dabei helfen, diese Leistungen, die es teilweise, nicht komplett, aber teilweise über unsere Sozialsysteme ja geben könnte, dann eben auch einzufordern und zu beantragen. Das sind die großen Herausforderungen, die es auf dem ländlichen Bereich eben gibt.
Ich glaube, eine Herausforderung ist auch überhaupt, so einen Sportverein zu finden, oder? Ich meine, hat jeder Sportverein, ich habe jetzt nicht alle durchgeguckt, natürlich auf seiner Seite den Hinweis auf Inklusion oder eben nicht Inklusion? Frau Ekbapur, wie haben Sie da den Überblick?
Das ist nicht so. Jeder Sportverein hat das nicht. Aber da muss man auch nochmal differenzierter drauf schauen und nicht die Vereine da manchmal in so eine Situation bringen, dass man da mit den immer direkt den Zeigefinger erhöht, sondern es ist eben auch so, dass es Vereine gibt, die, glaube ich, wenn man sie anfragt, oder das zeigt zumindest auch meine Dissertation, wenn man Vereine anfragt, auch wenn sie es nicht auf der Homepage stehen haben, dass sie auch offen sein können und dass sie sagen können, wir finden eine Lösung für dich. Grundsätzlich ist es aber so, das haben Sie richtig erkannt, dass es schön wäre, wenn wir eine andere Willkommenskultur eben auch auf der Homepage der Sportvereine hätten. Also damit meine ich einen Ansprechpartner für das Thema, Angebote, die ausgeschrieben sind, Hinweise zum Thema Barrierefreiheit in den Sportstätten. Diese Hinweise fehlen, die sind den meisten Vereinen einfach nicht präsent und den Hinweis, den Herr Grosch gerade gegeben hat, finde ich ganz, ganz wichtig und es auch ein wichtiges Thema in meiner wissenschaftlichen Studie. Assistenz- und Fahrdienste sind nicht nur im ländlichen Raum ein unglaublich wichtiges Thema für die nächsten Jahre, auch politisch, was wir nach vorne bringen müssen, sondern ich denke, es ist der Dreh- und Angelpunkt, damit Inklusion im Sport funktionieren kann.
Sina Ekbapur, Integrationsforscherin, und Konstantin Grosch, Abgeordneter in Niedersachsen, und Sie unter der 0800 2254 2254 diskutieren oder tauschen sich aus über Inklusion. Imelka Popf, Frau Popf, schönen guten Tag.
Hallo, grüß Gott. Verstehen Sie mich gut, weil ich hier auf laut gestellt habe?
Wir verstehen Sie prima. Ich bin gespannt, was Sie zum Thema zu sagen haben.
Also, ich habe eine Enkelin, die hat spinale Muskelatrophie. Und ich habe natürlich das geschaut mit den Paralympics und habe mir gedacht, also gute Leute, ihr wisst ja gar nicht, was da für ein Tross an Betreuern und Helden, die es leisten müssen, dahinter steht. Denn die Eltern, meine Schwiegertochter, die hat ihr Leben jetzt mit dem Kind. Die Schwester ist immer beeinträchtigt. Ich bin auch immer beschäftigt oder geldlich befasst, was zu leisten oder was zu zahlen. Also wir sind laufend zur Unterstützung dieses Kindes da, was also wirklich vergolten wird. Sie ist ein ganz tolles Kind, sie ist absolut im Kopf in Ordnung, also hat beste Noten, möchte aufs Gymnasium, findet aber in Nürnberg noch nicht mal ein Gymnasium, das komplett barrierefrei ist.
Es gibt kein barrierefreies Gymnasium in Nürnberg.
Es war also in der Nürnberger Nachrichten erst diese Woche in einem Artikel drin über ein anderes Mädchen, ein Jahr älter. Meine will ja erst nächstes Jahr drauf, dass sie also, die hat Glasknochen, sitzt im Rollstuhl, sie muss also jetzt an die Spende gehen, an die Zeitung. Da gibt es immer Weihnachtsspende, damit da eine Rampe gebaut wird. Also sowas finde ich unmöglich. Dann ist so, wenn die mal studieren will, und das wird sie, wie machen wir das dann? Können wir dann da ständig die Betreuung leisten? Können wir die Betreuung bezahlen? Also diese Menschen haben ja Bedarf an so und so vielen Menschen im Hintergrund. Ja. Das ist in der Olympiade da gar nicht rausgekommen.
Ja, das genau. Das, ich glaube, das ist genau das, Herr Grosch, was Sie eben auch angesprochen haben, ne? Das im Hintergrund und den Alltag dann mal abzugleichen.
Ja, und momentan ist sie also ein ganz hübsches Kind, sitzt in einem roten Flitzer-Rollstuhl, macht also einen super netten Eindruck, ist also überall nicht negativ, also wird immer positiv aufgenommen, jeder findet es toll.
Also Frau Popp, aber man kann Ihnen zumindest gerade noch sagen, es gibt schon auch Unterstützungsformen des Staates, gerade dann, wenn Ihre Enkelin später studieren möchte oder eben Selbstständigkeit im Leben erlangen will, nennt sich persönliche Assistenz, ist schwierig zu beantragen, ist auch nicht immer noch so gut, wie wir das uns wünschen. Aber da gibt es Möglichkeiten, damit man hinterher auch ein selbstständiges Leben führen kann.
Da ist sie dann vermutlich auch klug genug, das selber zu organisieren. Momentan muss mein Sohn also wahnsinnig viel Zeit aufwenden, denn sie hat so versteifte Stäbe reinbekommen. Sie hat also Physiotherapie, hat Fahrten zu den Chirurgen, hat Fahrten zu der SMA-Stelle. Also es ist ja so viel zu regeln, immer wieder was zu beantragen, dass also jemand fast auf ein Büro damit erhalten könnte. Ne? Also auch das sollte bedacht werden, was diese Menschen, wenn sie es selber nicht leisten können, zumindest der Hintergrund, alles auch an Bürokratie zu leisten hat und auch fähig sein muss dazu, das zu schaffen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die einfacher sind, die können nicht 1000 Anträge ausfüllen und das überlegen und das überlegen. Also es ist diese Olympiade ist sehr schön gewesen. Ich habe mir das gerne angeschaut. Ich bin Tischtennisspielerin, wollte mit meiner Enkelin schon auch mal Tischtennis probieren. Sie kann ja den Schläger gar nicht halten. Also sind halt so Sachen, da ist ein Oberfläche gezeigt worden, eine schöne Cappuccino-Schaumoberfläche und darunter ist ein großer Bedarf.
Ja, und haben Sie nicht, das ist ja vielleicht der Übergang dann, Frau Popp, den Eindruck, dass eben viele Leute, die es geschaut haben und ihnen jetzt erstmal bewusst geworden ist vielleicht, dass viele Menschen neben ihnen leben, die sie gar nicht wahrnehmen und die aber ganz viel leisten können. Vielleicht ja so.
Könnte sein. Ich habe jetzt meine Bekannten kennen ja meine Situation, da kann ich jetzt dieses Erstaunen nicht feststellen. Die habe ich schon darauf hingebracht, weil meine Geburtstagsgeschenke sind immer Spenden an die SMA-Stiftung und so weiter. Da habe ich da schon gewirkt. Aber wenn ich jetzt denke, diese Rolle auf der Straße da, diese, wir wissen schon, die liegen auf dem Bürgersteig. Wenn wir zum Cappuccino fahren wollen, sagen wir mal einen halben Kilometer, dann machen wir einen Slalom wegen nicht abgesenkter Bürgersteige und wegen liegender Roller und sonstigen Dreck oder Glasscherben, die auf der Straße liegen. Also es gibt so viele Menschen, die haben keine Ahnung.
Sie haben uns jetzt einen ziemlich vertieften Eindruck gegeben und dafür danke ich Ihnen sehr, Frau Popp.
Ich will nichts weiter dazu sagen, bloß dass auch der Aspekt einmal zum Tragen
auf jeden
kommt,
Fall. Ne? Und ich glaube, da können Sie ganz beruhigt sein, der kommt heute in der Sendung häufiger mal vor. Dann schön, dass Sie den Aufschlag gemacht haben. Genau.
Hören Sie weiter zu.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Hören auch Sie weiter zu und beteiligen Sie sich bei uns in der Sendung Paralympics in Paris. Rückenwind für die Inklusion, fragen wir uns. 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Am Telefon ist Frank Mertens. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
Ja, guten Morgen, Frau Heise. Und in die Runde auch einen guten Morgen. Also ich habe eine Devise in mir drin, wenn ich sehe, dass jemand behindert ist, ob es jetzt ältere Leute sind oder jüngere, ich helfe, wo ich kann. Und vor allen Dingen mache ich immer eins, ich frage, ob ich behilflich sein kann, denn es stärkt ja auch das Selbstwertgefühl der Leute, trotz Behinderung, dass sie das und das noch machen können. Ja, das ist meine gesamte Einstellung zu der Situation. Und dann ist es ja so, keiner von uns weiß, wann ihm irgendwann was passiert. Dann ist man auch froh, dass man Hilfe bekommt.
Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. 91% der Behinderungen sind nämlich, wie man so schön sagt, erworben. Nur 3% der Behinderungen sind angeboren. Und ich glaube, ich habe eine Zahl von 5% sind durch Unfall. Das ist ja das tatsächlich, und geht Ihnen das im Kopf rum, Herr Mertens? Also eigentlich genau das auch passieren. Oder vielleicht im Alter muss ich ja auch vielleicht einen Rollstuhl oder Rollator benutzen.
Selbstverständlich. Nehmen Sie nur mal eine Situation, Sie wollen über die Straße gehen und der Bordstein ist ein bisschen höher und Sie knicken weg. Mhm. Ja, und mit Eimer können Sie nicht mehr richtig laufen. Ja, das ist eine Kleinigkeit insofern, kann aber dementsprechend andere Auswirkungen haben. Und dann sind Sie auch froh, wenn irgendjemand in der Nähe ist, kommen Sie, ich helfe Ihnen geschwind, dass Sie wieder einigermaßen gehen können. Ja.
Ja. Ich möchte mal Frau Ekpapur irgendwie mit dazu nehmen. Frau Ekpapur, dieser Gedanke, also gerade das, was ich auch gesagt habe, 91% der Behinderung erworben. Was macht das eigentlich so im Miteinander oder was sollte es machen?
Also das ist natürlich eine große Zahl, die deutlich macht, dass die meisten Menschen erst im Laufe ihres Lebens eine Beeinträchtigung erwerben und dass sie sozusagen den Vergleich haben. Für mich ist einfach nochmal deutlich, dass Inklusion uns auf Grundlage dessen alle etwas angeht. Das heißt, wie Herr Mertens das schon wunderbar beschrieben hat, wir wissen nicht, ob uns das irgendwann mal betrifft. Deswegen sollten wir uns alle verantwortlich und verantwortungsbewusst fühlen für dieses Thema. Ich finde, dass Herr Mertens das schön beschrieben hat, dass er sagt, ich frage auch immer. Viele Menschen mit Beeinträchtigung geht es tatsächlich so, dass sie sich oftmals in ihrer Eigenständigkeit oder in ihrer Qualifizierung abgesprochen fühlen, wenn sie Hilfe angeboten bekommen. Ich persönlich, aber da kann ich nur für mich selber sprechen, sehe das überhaupt nicht so. Ich finde das immer sehr, sehr aufmerksam und freue mich darüber, wenn Menschen eben diesen Weitblick haben, sehen, dass ich vielleicht Hilfe brauche und mich das ganz freundlich frage. Die Art und Weise, wie Menschen eben darauf reagieren, ist entscheidend. Also ich sehe das ein bisschen anders als auch viele Aktivistinnen. Ich bin ja auch keine Aktivistin, sondern Wissenschaftlerin und eine Professorin. Ich würde immer sagen, es ist wichtig, in dem Moment so zu reagieren, dass man sich erstmal für diese Hilfestellung bedankt. Und ich sage zum Beispiel auch, wenn ich meinen Rollstuhl aus dem Auto hebe, ganz freundlich, vielen Dank, dass Sie das sehen oder dass Sie das fragen, aber das ist meine morgendliche Krankengymnastik oder Übung, sportliche Betätigung, den Rollstuhl selber rauszuholen, ich schaffe das alleine. Und dann gehen die Menschen aber eben auch mit einem positiven Gefühl weg. Wenn ich jetzt aber sehr grimmig oder sehr verbittert vielleicht reagiere, dann löst es eben bei den Menschen manchmal eine absolute Unsicherheit aus. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir dürfen unsere Gesellschaft in dem Punkt nicht noch weiter verunsichern. Und das sehe ich zum Beispiel bei meinen Studierenden. Also wir thematisieren das in den Vorlesungen, in den Seminaren, wie sie eben auch damit umgehen sollen.
Also die Verunsicherung in der Bevölkerung. Herr Mertens, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, ich schließe mich denen an, den Wünschen. Ja. Und vor allem bleibt gesund. Ja, das ist das Wichtigste.
Vielen Dank, Herr Mertens. Am Telefon ist Matthias Zausig. Schönen guten Tag, Herr Zausig.
Ja, guten Tag.
Freisprechanlage fertig.
Freisprechanlage, ich muss den Sender aus. Ich bin jetzt direkt in der Sendung schon drin.
Sie sind alles in der klar. Sendung drin, genau. Also alle im Hintergrund sollen jetzt ihren Mund halten. Also, Herr Zausig, wie geht es Ihnen bei dem Thema auch? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Mir geht durch den Kopf, dass wir eigentlich unsere Mitmenschen, die es einfach ein bisschen schlechter erwischt haben als wir, ganz normal als Mitmenschen sehen sollten. Das heißt, genau, man fragt, kann man helfen? Man unterstützt, wo das nötig ist. Also das, wenn ich jemand normal in die Tür aufhalte, kann ich das auch bei einem Behinderten tun oder bei einem Gehandicapten. Entschuldigung, dass ich jetzt dieses Wort verwende. Ich selber habe einen sehr, sehr gut trainierten Schutzengel und diverse Unfälle hinter mir, die ich glücklich überstanden habe, hätte auch anders ausgehen können. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe in einem Reha-Bereich gearbeitet für Schwerbehinderte mit krummem Rücken oder sowas, die also sehr stark geschädigt sind. Und da lernt man einfach diese Hemmschwellen, die normale Menschen oft haben, abbauen. Mhm. Habe mich aber ewig geziert in der von der Firma mit initiierten oder von einem Kollegen initiierten Rollsport-Basketball-Gruppe mitzuspielen. Habe das später angefangen und dann festgestellt, hoppla, ich bin der, der es nicht kann, weil ich mit dem Rollstuhl nicht klarkomme, also mit dem Hilfsmittel. Und das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung, die einem eigentlich zeigt, dass es ganz normal sich so zu bewegen. Man kann es zum Teil besser als jemand, der sich für gesund hält.
Ja.
Und es macht einen riesen Spaß, zusammenzuarbeiten, egal wie, wo jetzt die Handicaps liegen, ob die jetzt auf dem psychischen Bereich sind oder auf dem rein körperlichen Bereich.
War das eine Mannschaft, die eben alle Menschen miteinander haben?
Ja, das waren da spielten 30% etwa Nichtbehinderte und mehr oder weniger starke Handicaps mit alle Altersgruppen. Also wir hatten einen Profi, der Liga spielte, und ganz normale Menschen, ich sage jetzt mal, mit Bierbauch und einfach etwas älter, ein paar jüngere. Das war einer Unfallopfer ohne Bein und alles war einfach.
Weil was ist denn das für ein Verein? Also so, weil wir ja gerade eben gesagt haben, so wenige Vereine bieten das an. Sie rufen aus der Nähe von Hof an, wenn ich das hier richtig.
Ich rufe aus der Nähe von Hof an, aber das war im Schwarzwald unten in der Nähe von Pforzheim, also zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen.
Und aus dieser Reha-Einrichtung heraus war dieser Sportverein entstanden? Weil ich interessiert mich mal,
Das ist keine Reha-Einrichtung. Das war einfach ein Verein, wo sich Leute getroffen haben. Okay. Also ich weiß nicht, wer es initiiert hat. Ein Arbeitskollege von mir, der in dem Reha-Haus arbeitete, die hatten einfach in einer lokalen Halle einen Zugriff auf einen Teil der Halle, wie alle anderen Mannschaften auch, und haben sich dort getroffen. Da draußen war eine zweistufige Treppe, und wenn jemand im Rollstuhl ankam, dann hat man den halt da hochbuxiert irgendwie. Da haben die anderen mit angepackt, die keine Behinderung hatten. Oder man baut eine Klapprampe aus einer Aluplatte mit einer Schiene drunter. Das funktioniert alles. Also diese Rampen, die sind gar nicht so teuer. Das muss nicht immer in Stein gemeißelt werden.
Also Sie meinen, ruhig mal anfangen, bevor also der jahrelange Antrag auf barrierefreie Umbauten des Hauses irgendwie durch sind.
Genau, bei der Gemeinde anfragen, geht nicht. Und ich meine, 90% der Hallen haben meiner Meinung nach einen relativ glatten Zugang, also Sporthallen zumindest. Und dann muss man einfach fragen, haben wir Platz, können wir da rein? Schwimmen genauso. Das ist, ich denke, da geht sehr viel. Und der Trick ist einfach, dass sich Nichtbehinderte oder Nichtgehandicapte und die Leute, die Unterstützung brauchen, zusammenschließen.
Ja. Herr Grosch, wie blicken Sie als A. Politiker, B. Aktivist auf solche Aktionen, die jetzt eben auch nicht abwarten, bis irgendwie das Gebäude umgebaut ist?
Also erstmal finde ich das natürlich großartig, dass da der Arbeitskollege von Herrn Zausig sich auf den Weg macht und solche Initiativen startet. Ich glaube, dafür brauchen wir viel, viel mehr, weil da hat der Herr Zausig völlig recht. Man muss natürlich erstmal irgendwo anfangen, und wenn man wartet, dass das gesamte Umfeld, die gesamten Rahmenbedingungen perfekt inklusiv oder barrierefrei wären, dann würde sich tatsächlich wenig bis gar nichts tun. Trotzdem, und jetzt kommt mein großes Aber, habe ich ein Stück weit mein Problem damit, weil das natürlich auch gerne dann eine Ausrede sowohl für Politik, Entscheidungsträger, aber auch die Gesellschaft sein kann. Ja? Also wenn wir mal herangehen und sagen, naja komm, also wir heben dich da schon mal irgendwie die paar Stufen hoch, dann ist das natürlich jetzt nicht unbedingt ein Incentive, also ein Druck, da tatsächlich etwas zu ändern. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich auch dann Menschen ausschließen, die vielleicht tatsächlich darauf angewiesen sind, weil sie beispielsweise einen großen Elektrorollstuhl haben, den man da nicht hochheben kann, oder weil sie auf eine spezielle Liege- oder Transfereinrichtung angewiesen sind, wofür es eben ein besonderes Behinderten-WC oder ähnliches braucht. Also wir müssen bei all diesen Aktion immer dran denken, dass es tatsächlich auch nur ein erster Schritt sein kann, bei dem man dann aber wirklich auch nachhalten muss, damit es zu einer wirklichen Veränderung kommt. Und da habe ich oft meine Sorge und ehrlicherweise auch berechtigte Erfahrung, dass das dann im Kommunalen, im Lokalen nicht auch bei den entsprechenden Entscheidungsträgern ankommt, sondern abgab wird nach dem Motto, naja, passt ja schon.
Geht
irgendwie.
Ja, wir sehen es ja, geht ja. Herr Zausig, danke aber, dass Sie für die Initiative.
Ja, Anmerkung.
Ja, bitte.
Und zwar, weil das gerade mit dem Schwerbehindertenrollstuhl kam, mit den Elektrorollstühlen. Ich glaube, dass es durchaus Mitbürger gibt, wie bei uns, bei den ganz Gesunden auch, in Anführungszeichen gesund, die gar kein Interesse am Sport haben. Und ich hatte auch einen Patienten, sehr junger Mann, sehr netter Kerl, der mittlerweile verstorben ist. Der hatte eine Muskellähmung, also Muskelschwäche, die weiter fortschritt, ist daran gestorben letztendlich. Und der hatte letztlich kein Interesse am Sport, weil er das gar nicht machen konnte. Der konnte gerade noch die Arme bewegen, um seinen Rollstuhl zu fahren. Aber da wären dann andere Sachen vielleicht nötig, dass man sagt, man macht einen gemeinsamen Kinotheater, irgendwas Besuch. Ja? Solche Sachen sind auch eine Möglichkeit. Es geht nicht nur um Sport. Ja.
Also ja, wenn ich einen Satz auch hinzufügen darf, da haben Sie natürlich total recht, Herr Zausig. Wir müssen aufpassen, dass nicht nur Sport, ich sag mal, die einzige Teilhabemöglichkeit ist für Menschen mit Behinderung. Ich will aber trotzdem darauf hinweisen, so eine Sporthalle wird ja auch gern für andere Dinge benutzt. Da findet meinetwegen das kommunale Oktoberfest statt, eine große Feierlichkeit, eine Gemeinderatssitzung oder was auch immer. Aber deswegen ist es natürlich wichtig, dass zumindest solche Orte barrierefrei errichtet werden oder das dann zukünftig werden, damit dann, und ich glaube, da stimmen Sie mir zu, Herr Zausig, dann hinterher natürlich die Betroffenen selber wählen können, was sie am Ende machen.
Also die Initiative vorab vielleicht, aber eben dranbleiben, am Druck ausüben. Herr Zausig, das war jedenfalls ein super Beispiel, eben auch mal, dass jeder bei sich guckt und eben nicht nur auf die Politik zeigt oder auf die Kreisverwaltung, aber eben weiterhin trotzdem auf die Kreisverwaltung zeigt. Und Herr Grosch, Sie waren ja im Kreistag, Sie waren ja in unseren Kommunen. Haben Sie sich da immer sehr anlegen müssen, wenn es um genau solche Prozesse ging, die angestoßen werden mussten?
Also ich bin es weiterhin und natürlich haben wir weiterhin die Konflikte. Wir sind in einer Situation, wo die meisten Kommunen in Deutschland unter finanziellen Engpässen leiden und selbstverständlich müssen dann verschiedene Interessen abgewogen werden. Ich glaube, was wir in Deutschland noch viel häufiger machen müssen, sind Grundsatzentscheidungen zu treffen. Wir haben das erlebt, wenn es beispielsweise um die Barrierefreiheit im ÖPNV, also im Zugverkehr und im Schienenverkehr angeht, dann haben wir vor rund 20 Jahren die Entscheidung getroffen, ja, jeder Bahnhof, jeder Zug muss barrierefrei sein. Wir sind da noch nicht angekommen, aber wir haben die Grundsatzentscheidung getroffen und heute wird kein Bahnhof mehr gebaut, der nicht barrierefrei ist. Wir brauchen das aber auch für andere Bereiche. Da sind wir, glaube ich, noch nicht an dem Punkt angelangt, dass wir wirklich definitiv auch sagen können, auch gerade politisch, es gibt gar keine Debatte mehr darum, sondern jede neue Schule, jede neue Kita muss selbstverständlich inklusiv und barrierefrei sein. Da haben wir noch große Lücken und wir haben die größte Lücke bei der Privatwirtschaft, wenn es darum geht, auch Wirtschaft, Einrichtungen, Kinos, Restaurants, Einrichtungsshops und so weiter dazu zu verpflichten, barrierefrei und inklusiv zu sein.
Sagt Konstantin Grosch, Abgeordneter der SPD im Landtag in Niedersachsen. Sina Ekbapur diskutiert auch mit Inklusionsexpertin an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Dankeschön an Matthias Zausig, Paralympics in Paris, was die uns eigentlich vielleicht an Rückenwind für die Inklusion mitgegeben haben oder ob vielleicht auch gar nicht. Wie ist Ihre Meinung da? Teilen Sie die mit uns unter der 0800 2254 2254 oder schreiben eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Dies hat Gabriele Preller aus Hildesheim gemacht und spricht über Mikrodiskriminierung im Alltag. Ich habe beruflich, schreibt sie, mit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zu tun und gibt uns ein Beispiel. Die betroffene Person lebt in einem Mietshaus, nutzt außerhalb der Wohnung einen elektrischen Rollstuhl. Der Vermieter hat die Möglichkeit geschaffen, diesen nah am Haus geschützt zu parken, ein Stück Rasen gepflastert, sodass man mit dem E-Rolli sicher in den gepflasterten Hof fahren kann. Aber auf diesem Hof parkt immer wieder ein Mitglied der Vermieterfamilie sein Auto, so dass die rollifahrende Person nicht daran vorbeikommt. Sehr vorsichtig navigieren muss. Der Autofahrer sagt zwar kein Problem, kurz Bescheid sagen, dann fährt er weg, aber er versteht nicht, dass die betroffene Person immer wieder Stress hat, ihn überhaupt da also anzutreffen. Also allein, dass der Wagen da steht, macht Stress. Man kann als Rollstuhlfahrerin zum Beispiel nicht spontan Bahn fahren, schreibt sie weiter, Frau Preller. Da funktioniert die Inklusion schon mal ganz schlecht. Jedes Mal wird die betroffene Person in eine Bittstellerposition gedrängt. Nun muss man nicht täglich Bahn fahren, aber wenn man alltäglich im privaten Umfeld in diese Position gerät und dazu noch ständige Aufklärungsarbeit für seine Mitmenschen leisten muss, dann ist das eben eine erhebliche Zusatzbelastung. Der autofahrende Nachbar meint es zwar gar nicht böse, aber er steht symbolisch für die breite Bevölkerung, in deren Alltag Behinderung überwiegend keine Rolle spielt. Herzliche Grüße, Gabi aus Hildesheim. Herr Grosch, Mikrodiskriminierung, Konstantin Grosch, SPD-Abgeordneter im Landtag in Niedersachsen, falls jemand eben erst eingeschaltet hat. Was dieses Stichwort Mikrodiskriminierung ist ja ein sehr eindrückliches Beispiel, was uns da geschildert wird, ne?
Ja, also ich würde allerdings bei der Begrifflichkeit schon sagen, da geht es ja gar nicht um Mikrodiskriminierung. Mikro, also die Auswirkungen für die Betroffenen sind erheblich. Und wir hatten das eben in der ersten Stunde schon mal geschnitten, die Thematik, nämlich die Frage, ob man als Mensch, der vielleicht sonst mit Behinderung nicht so viel zu tun hat, aufgrund von sehr wenigen Erfahrungen sich ein Bild macht. Also sei es dadurch, dass man selber mal irgendwie ein Bein gebrochen hatte und deswegen im Rollstuhl saß oder eine andere Erkrankung vielleicht mal kurzfristig hatte und aufgrund dieser sehr kurzen Erfahrung dann meint, man wüsste, wie das Leben eines Menschen mit Behinderung ist und daraus irgendwie eine Berechtigung ableitet, darüber zu urteilen oder wie dieser Herr offensichtlich meint, er könnte da einfach parken und diese Person dann dazu nötigen, quasi bei ihm die Freigabe zu erbitten, in das Leben zu treten. Also das ist ja etwas, was völlig absurd ist und mir ist da schon sehr wichtig, dass wir deutlich machen, erstens, Menschen mit Behinderung haben selbstverständlich die gleichen Rechte wie alle anderen. Zweitens, nein, wer nur mal kurz eine eigene Erfahrung gemacht hat, der weiß nicht, wie das Leben eines Menschen mit Behinderung ist. Die Betroffenen selber sind immer noch diejenigen, die am besten und richtigerweise darüber zu urteilen haben, was sie können, was sie nicht können, wobei sie Hilfe brauchen und wie auch der Zustand der Inklusion oder der Barrierefreiheit in Deutschland ist. Und das ist, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Debatte, die immer noch nicht auserzählt ist, nämlich die Frage, nehmen wir Menschen mit Behinderung, ihre Organisation und ihre Vertreter als das wahr, was sie sind, nämlich Experten in eigener Sache, die auch eigene Entscheidungskompetenz bekommen, oder glauben wir immer noch als Gesellschaft, wir könnten für Menschen mit Behinderungen entsprechende Entscheidungen treffen und wir wüssten das eigentlich besser. Und ich glaube, da ist immer noch ein großer, großer Weg dorthin.
Sagt Konstantin Grosch, SPD-Abgeordneter im Landtag Niedersachsen. Auch bei uns ist Sina Ekbar-Pur, Inklusionsexpertin von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Andrea Siegers. Schönen guten Tag, Frau Siegers.
Ja, guten Tag. Ja, ich bin so ein bisschen hellwach geworden über meinen Sohn. Ich habe 3 Söhne und einer von denen ist mit einer schwerst mehrfach behinderten Schülerin groß geworden, von der Grundschule dann auch in die weiterführende Schule an einer Schule. Mhm. Und die wurde immer betreut von damals noch Zivis und die wechselten alle halbe Jahr. Und der Paul sagte, Mama, die haben ihr immer alles abgenommen, was sie hätte tun können. Und da war mal einer dabei, der hat das nicht gemacht. Und das Krasseste war, er hat ihr gesagt, jetzt hör mal auf zu sabbern. Und sie hörte auf zu sabbern. Also das hörte sich für mich ganz, ganz schwerwiegend an. Und trotzdem hat der Paul gemerkt, es geht auch um diesen unterstützenden, aber auch fordernden Umgang. Und fortan hat mein Sohn einfach auch keine Scheu gehabt im Umgang mit Menschen mit diversen Behinderungen. Der ist damit groß geworden. Und ich finde eben, das ist das, was bei uns fehlt in Deutschland. Es gibt kein Interesse der Eltern, ihre eigenen Kinder mit Kindern zu konfrontieren, die einen Förderbedarf haben. Das zieht sich wie ein roter Faden unbewusst durch. Wir wollen nicht hingucken, wo Schwierigkeiten sind, weil uns das unsicher macht. Wir haben den Umgang nicht gelernt, von klein auf. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Grundlage dafür, dass Inklusion einfach bei uns so unglaublich schlecht funktioniert.
Wie war denn das bei Ihnen an der Schule? Sie rufen aus Bonn an, wenn ich das richtig wahrnehme, also größere Stadt, also Großstadt. Wie war das an Ihrer Schule? Wer war, also war sie insgesamt inklusiv ausgerichtet oder wurde sie für diese eine Schülerin jetzt, also wie war der Stand der Inklusion da insgesamt?
Das war ganz unglaublich. Das war in Hagen, das ist eine Waldorfschule gewesen mit 10 Stufen vor der Tür und der eine Klassenlehrer hat sich entschieden, dass er diese Schülerin mit aufnehmen wollte. Das heißt, es hat sich immer aus der Schule jemand darum gekümmert, dass diese Schülerin rauf und runter getragen wurde. Das war eine Entscheidung, die diese Schule für diese eine Schülerin getroffen hat. Ja. Und das ging bis zu einem gewissen Punkt und dann nicht mehr. Dann ist sie also auch in eine in eine Förderschule gekommen. Aber die haben das 6 oder 7 Jahre hinbekommen. Und ich selbst bin Lehrerin gewesen an einer Berufsschule für Menschen mit Förderbedarf, mit Körperbehinderung und habe eben da gemerkt, dass ich selbst auch brauchte, um den Umgang zu lernen. Das war mir völlig fremd, aber es ist mir erst an meinem Sohn deutlich geworden, dass uns von klein auf der Umgang mit Menschen mit Förderbedarf, dass der uns genommen wird. Und das ist hier institutionell von Interesse. Diese Trennung ist von Interesse.
Herr Konstantin, Herr Grosch, möchten Sie reagieren?
Ja, ich kann der Zugeschalteten nur zustimmen. Ich glaube, wir haben gerade in den letzten Jahren wahrnehmen müssen, dass viele auch der Erfolge, die wir eigentlich erzielt hatten nach der UN-Behindertenrechtskonvention, wenn es eben gerade um inklusive Bildung geht, dass das wieder angegriffen wird. Wir erleben Debatten in Landtagen, in Bundesländern, wo die inklusive Beschulung grundsätzlich wieder in Frage gestellt wird, aus den verschiedensten Gründen. Und Sie haben was Richtiges beschrieben, nämlich es geht nicht nur um das Recht der Menschen mit Behinderungen, Bildung zu erfahren, sondern es geht eben auch um das Recht der nicht behinderten Kinder wahrzunehmen und erfahren zu können, dass eben das Leben selber differenziert und bunt und divers ist. Ja. Und diese Erfahrung ist ganz wichtig, um im späteren Leben selbstverständlich einen Umgang sowohl mit eigenen Lebenssituationen zu treffen, als auch denen von anderen. Und deswegen müssen wir als Gesellschaft weiterhin dafür kämpfen, dass es eben nicht nur daran liegt, dass ein einzelner Schulleiter oder Lehrer dort dann mal sagt, ich mach das. Mhm. Und sobald der das nicht mehr macht oder nicht mehr machen kann, dann diese Situation so ist, dass Betroffene wieder ihrer Möglichkeit beraubt werden, sondern dass wir verbriefte Rechte haben und Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglichen, dass das immer funktioniert.
Ja. Frau Siegers, danke schön.
Ja, ich danke auch.
Frau Siegers, so, ich glaube, ich habe immer ein I reingemogelt, Sie heißen Siegers. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche ein schönes Wochenende. Und begrüße am Telefon jetzt Jutta Janek. Jutta Janek hat in dem Moment offenbar aufgelegt. Dann begrüße ich am Telefon Frau Kronenberg. Schönen guten Tag, Frau Kronenberg.
Ja, schönen guten Tag. Ja, ich bin schon seit ein paar Tagen mit diesem Thema sehr beschäftigt. Mhm. Ich bin eine Späterblindete. Das ist Retinitis pigmentosa, die sich dann so langsam entwickelt bis zur Blindheit. War dann bis jetzt auch ein Berufsförderungswerk in Düren. Das ist eine Schule für Behinderte und Nichtbehinderte. Soll jetzt wieder an meinem Arbeitsplatz zurückkehren nach zwei Praktiken. Ich war Schulsekretärin. Zuerst konnte ich ja noch gut sehen, habe alles gut erledigt. Und dann, als es nicht mehr so gut ging, ganz deutlich gesagt, wurde ich weggemobbt. Dass es auf die Psyche dann noch ging, so jetzt soll ich an eine andere Schule. Und dann war dann jetzt das Gespräch, ja, das war zwar schön mit Ihnen, aber wir möchten eine Sehende haben. Das ist eben halt so eine Diskriminierung, ne? Dass man so an die Seite gestellt wird, man ist einfach in der Gesellschaft nichts mehr wert. So, und mit dem Blindenstock, da laufe ich jetzt seit einem Jahr und das ist für eine Späterblindete, und ich bin auch schon etwas älter, also an die 60, über 60, ist das auch nicht mehr so einfach. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Menschen aus fremden Ländern haben mir eher geholfen als die Deutschen, weil die haben einfach Berührungsängste. Und da habe ich dann gestern Abend mit meinem Mann schon drüber gesprochen, wie kann man das irgendwie drehen? Ich weiß, also mich beschäftigt das sehr, sehr, sehr.
Das ist das Thema, was wir eben schon hatten, nicht? Diese Berührungsängste. Das hatte ja die Hörerin vor Ihnen auch schon, die auch sagte, das ist ja bei ihrem Sohn aufgefallen, dass wir einfach als Gesellschaft nicht hinschauen wollen und die Berührung eben die Begegnung scheuen offenbar. Das schildern Sie ja jetzt ganz krass. Ich habe mal eine Frage. Ich würde das auch gerne wieder, Herr Grosch, ich glaube Sie oder Frau Ekpapur, wenn Sie was dazu sagen können. Diese Art von Mobbing, wie sie Frau Kronenberg erlebt, ist sie dem hilflos ausgesetzt?
Nein, natürlich nicht. Also wir haben schon die Möglichkeiten, gerade auch wenn es um arbeitsrechtliche Fragestellungen geht, dass man selbstverständlich nicht aufgrund einer Behinderung diskriminiert werden darf, dass man auch nicht einfach seinem Arbeitsplatz beraubt werden kann. Dafür gibt es Möglichkeiten. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, das umzusetzen, das durchzusetzen in der Praxis ist natürlich immer eine große Schwierigkeit, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass Frau Kronenberger da jetzt auch nicht gerade groß Spaß und Lust daran hat, gegebenenfalls den Arbeitgeber dann vor Gericht oder andere Stellen zu zerren. Und deswegen haben Sie vollkommen recht, Frau Kronenberg, wenn Sie sagen, eigentlich geht es doch darum, dass proaktiv, dass automatisch auch wahrgenommen wird, dass es dort Herausforderungen geht und man einfach mit ihnen auch ins Gespräch geht. Wie nehmen Sie das wahr? Gab es solche Gespräche? Ist denn ein Arbeitgeber bei Ihnen überhaupt offen gewesen mit Ihrer Situation oder haben Sie wirklich das Gefühl, das war eher so ein Abschieben auch der Verantwortung?
Also wir hatten letzte Woche das Gespräch gehabt. Ich habe Gott sei Dank auch einen Anwalt mitgenommen, der Behindertenrecht hat. Und mir wurde nur gesagt, wie stellen Sie sich das jetzt hier vor? Und dann habe ich nur gesagt, ich habe jetzt nicht 2 Jahre gekämpft und ein Jahr die Schulbank gedrückt, um jetzt nicht mehr arbeiten gehen zu wollen. Gut, es geht um 2 Jahre, aber ich möchte arbeiten. Mhm. Und ich bin 45 Jahre im öffentlichen Dienst und war eigentlich sehr erstaunt, dass man erst im Praktikum gesagt hat, oh, wir sind mit Ihnen zufrieden und jetzt geht's darum, dass ich da bleiben soll und dann auf einmal umgekehrt wird, nee, wir möchten dann doch lieber eine Sehende haben. Das berührt einen ziemlich und man fühlt sich wirklich abgeschoben.
Also ich muss Ihnen mal sagen, dass ich das unglaublich großartig von Ihnen finde, das eigentlich hier auch öffentlich zu machen. Also weil Sie sagen, also Ihre Gefühle kann ich ja überhaupt gar nicht nachvollziehen. Berührt mich sehr, also wie Sie das hier öffentlich machen und eben den Mut haben, dann zu sagen, aber eigentlich will ich das so nicht hinnehmen. Da sind wir vielleicht bei einem Thema, überhaupt die Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderungen und die Möglichkeit, diese dann auch wirklich selbstbestimmt und selbstständig auszuführen, Herr Grosch, oder?
Ja, definitiv. Und was Frau Kronberger gerade ja beschrieben hat, finde ich, ist wirklich nochmal der wichtigste Punkt, den wir auch deutlich machen müssen. Es geht darum, dass Menschen mit Behinderungen selber die Möglichkeit bekommen, in dieser Gesellschaft etwas einbringen zu können. Und dafür braucht es Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Die sind teilweise auch da, aber sie werden dann von der Mehrheitsgesellschaft, von einzelnen Institutionen und Personen auch ganz gezielt abgelehnt. Und wir müssen in der Debatte differenzieren. Woran liegt es denn? Liegt es daran, dass Rahmenbedingungen fehlen? Ja, das haben wir sehr häufig. Da muss Politik mehr zum Beispiel Geld zur Verfügung stellen. Ein anderer Hörer sagte das ja bereits sehr deutlich. Wir müssen auch rechtliche Bedingungen verbessern, aber wir müssen auch viel gezielter an die herantreten, die ganz bewusst und gezielt es ablehnen, zum Beispiel Menschen mit Behinderung einzustellen, Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, an einer allgemeinbildenden Schule Bildung zu erfahren oder sagen, ich möchte sie hier nicht in meinem Restaurant oder in meinem Kino. Dagegen müssen wir als Gesellschaft vorgehen, dagegen brauchen wir auch mehr Möglichkeiten, dass die Betroffene wehren können. Und ich finde es sehr gut, dass Frau Kronberg offensichtlich zum Beispiel einen Anwalt gefunden hat, der sich mit Behindertenrecht auskennt. Davon haben wir beispielsweise viel zu wenige und wir brauchen dort bessere Verfahren, damit man sich dann eben auch rechtlich gegen wehren kann und der Staat und wir als Gesellschaft das unterstützen. Und ich würde ganz gerne auch Frau Ekpalpur nochmal fragen, wie das denn eigentlich im sportlichen Bereich ist, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es auch in diesem Bereich oft Schwierigkeiten gibt, wenn es darum geht, dass zum Beispiel andere Mannschaften, andere Spielpartner sagen, ich möchte aber überhaupt gar nicht, dass hier Menschen, die vielleicht andere Hilfsmittel beispielsweise brauchen, in diesem Kontext mit mir zusammen Sport betreiben. Gibt es da Beispiele, wie man da gemeinsam vorgehen kann?
Ja, noch vielleicht ganz kurz zur Anruferin. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ich finde es auch, dass Sie das großartig machen. Mir ist noch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eingefallen und eben auch die zuständigen Behindertenbeauftragten der einzelnen Länder, also der einzelnen Bundesländer. Die können manchmal in solchen Fällen ja auch nochmal weiterhelfen. Vielleicht ist das nochmal ein Tipp, den Sie gebrauchen können.
Danke, ja. Das ist die Diskriminierungsstelle?
Es gibt eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Ah, danke. Das werde ich mal weitergeben. Dankeschön.
Gerne.
Frau Kronberg, Sie haben also ein wichtiges Thema angesprochen. Ich wollte nur hinten anfügen, bevor Frau Ekpapur jetzt auf die spezielle Frage auch noch eingeht. Also ein Viertel der verpflichteten Betriebe zahlt eher die Ausgleichsabgabe, statt Arbeitnehmer mit Behinderung einzustellen. Nur das für unseren Hinterkopf.
Ja, das ist ja auch ein öffentlicher Dienst. Die sind ja auch verpflichtet.
Die sind ja sogar verpflichtet.
Ja, und genau. Ich bin ja 45 Jahre da.
Frau Kronberg, ja, genau. Also Ihnen weiter Durchhaltevermögen, kann man ja gar nicht anders sagen, in Ihrem Kampf dagegen.
Ja, und vielen, vielen Dank, dass ich mit Ihnen allen reden durfte. Wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und alles, alles Gute.
Dankeschön, Frau Kronberg. Und leider geht es ja eben nicht nur Frau Kronberg wahrscheinlich so. Frau Ekpapur, die Frage, die treibt mich auch um. Also wie ist das im Sport? Also wenn eine Mannschaft sagt, wir wollen das eigentlich nicht. Was für Möglichkeiten gibt es da?
Also ich finde, man muss da ein bisschen differenzieren. Also jeder hat natürlich das sozusagen gute Recht, auch darauf verzichten zu wollen im Sport. Zu sagen, ich möchte in einer Gruppe sein, in der ich ohne Menschen mit Beeinträchtigung Sport treibe, das können wir ja keinem vorschreiben in diesem Sinne. Ich glaube, wir müssen nochmal gucken, dass das Wunsch- und Wahlrecht, was wir haben, eben für alle Menschen gilt. Ich sage immer, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung selber wählen dürfen und sollen. Also wollen sie in einer inklusiven Sportgruppe Sport treiben oder wollen sie eben in einer Sportgruppe treiben, wo nur Menschen mit Beeinträchtigung sind? Meine Studie zeigt, und das habe ich in meiner Dissertation erhoben, dass es eben der gleichwertige Wunsch ist. Also 80% haben sich gewünscht, eine inklusive Sportgruppe, und 80% haben sich ungefähr aber auch gewünscht, in einer exklusiven Sportgruppe Sport zu treiben. Und ich glaube, dass Menschen wir nach Wunsch und Wahlrecht eben auch ganz normal die Wahlfreiheit berücksichtigen. Gehen wir jetzt auf den Fall ein, den Herr Grosch eben gefragt hat. Im Prinzip ist es eher so, dass so eine Mischung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung eigentlich selten dazu kommt, dass man sagt, ich möchte das hier nicht. Wichtig ist, dass die Qualität des Sportangebots nicht darunter leidet. Also die Qualität des Sporttreibens ist natürlich auch die Aufgabe des Trainers. Aber nehmen wir das Beispiel, was eben auch ein Zuhörer reingebracht hat, dass es eben Sportarten gibt, wie zum Beispiel Rollschuhhandball oder Rollschuhbasketball. Da ist es in der Regel so, dass es 50% Menschen sind mit und 50% ohne Beeinträchtigung. Und da wird das Hilfsmittel ja zum Sportgerät. Also der Rollstuhl wird plötzlich ein Sportgerät und man begegnet sich auf Augenhöhe. Und wenn diese Erfahrung im Sport auch gemacht wird, dass es nicht immer nur anstrengend ist oder die Qualität verändert, wenn jetzt ein Mensch mit Beeinträchtigung reinkommt, sondern dass es eben auch total bereichernd sein kann und dass man ganz viel Neues lernt und dass ein anderes Sportniveau entwickelt wird, wenn man gemeinsam Sport treibt. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, den wir brauchen und eben auch die anderen Erfahrungen, die eben geschildert worden sind, wo sollen wir ansetzen und so weiter. Ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, wenn wir Inklusion nach vorne bringen wollen, brauchen wir Begegnungsräume, die wir schaffen müssen. Und ich glaube, der Sport kann das sehr, sehr gut.
Ein Begegnungsraum eben sein zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Sina Ekbapur sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über Inklusion. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, um zu diskutieren mit Sina Ekbapur und mit Konstantin Grosch. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und das hat Antje Kreuziger gemacht. Sie ist Sozialpädagogin aus Chemnitz und schreibt Folgendes. Also erstmal interessante Sendung. Als Sozialpädagogin im offenen Treff für Jugend der Jugendkirche Chemnitz arbeite ich. Seit Jahren kommen zu uns auch Menschen mit Behinderung. Daher bin ich in vielen Bereichen sensibilisiert für Themen, die mit Inklusion, Teilhabe im Zusammenhang stehen. Zwei Anmerkungen. Ich lebe in Chemnitz-Wittgensdorf. Hier wurde vor einigen Jahren der Bahnhof verkauft und dafür wurden zwei Bahnsteige neu gebaut, jeweils versehen mit steilen Treppen, die für Menschen mit Rollstühlen, Kinderwagen, Fahrrädern, Gehhilfen ein unüberwindbares Hindernis darstellen. Es handelt sich hier um den Bahnsteig Wittgensdorf-Oberer Bahnhof. Der Ortschaftsrat fragte daraufhin die Deutsche Bahn an, wieso ein Neubau heutzutage nicht barrierefrei gebaut wird, und bekam zur Antwort, dass zu wenige Menschen diese Bahnsteige nutzen würden. Herr Grosch, jetzt sind Sie direkt angesprochen. Wenn Ihr Experte sagt, dass es sozusagen Pflicht ist, dass die Bahn sich an Anforderungen von Barrierefreiheit halten muss, kann man da nochmal nachhaken und wo eine Verbesserung der Situation einfordern, fragt Frau Kreuziger.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir natürlich gerne auch die Bahn zum Buhmann machen. In dem Fall ist es aber oft so, dass immer wieder die Frage ist, wer ist denn zuständig für diese Bahnhöfe oder Bahnsteige. Das sind oft auch die sogenannten Landesnahverkehrsgesellschaften, also der einzelnen Bundesländer. Und es ist so, dass wir leider, und das ist ein wirklich großes, großes Problem, Finanzierungsregelungen haben, die sagen, dass es für zum Beispiel Haltepunkte, bei denen es unter 1000 Ein- und Ausstiege am Tag gibt, eben keine Förderung oder Gelder gibt zum barrierefreien Aus- oder Umbau. Das ist gerade im ländlichen Bereich ein extrem großes Problem, weil damit natürlich die Wege enorm lang werden. Aus einer rein politischen Perspektive oder auch gesamtgesellschaftlichen Perspektive glaube ich trotzdem, und ich hatte das vorhin schon gesagt, dass dieser, ich sag mal, der Kampf, den Menschen mit Behinderung über viele, viele Jahrzehnte geführt haben, mit Beginn der 60er Jahre, wo Straßenbahnen blockiert wurden, Züge blockiert wurden, dass der trotzdem eigentlich gewonnen ist. Es stellt heute keiner mehr in Frage, dass Bahnverkehr, Straßenbahn, Busse etc. barrierefrei sein müssen. Dass wir jetzt noch einige Jahrzehnte das Versäumnis der Vergangenheit auffüllen werden müssen durch Infrastrukturmaßnahmen, dass dafür Gelder bereitgestellt werden müssen, das stimmt. Ich glaube aber, dass dieser Kampf grundsätzlich gewonnen ist. Andere Kämpfe dafür allerdings noch nicht.
In diesem Fall, in diesem konkreten Fall, also wenn Sie sagen, dass so Bahnsteige zum Beispiel, wo nur unter 1000 Leute diesen Bahnsteig benutzen, der muss dann eben nicht barrierefrei sein, da gibt es eben Ausnahmeregelungen, dann bleibt wahrscheinlich nur die Frage an die Bahn, ob es irgendwelche Zubringerdienste gibt, oder?
Ja, beziehungsweise ich würde der betroffenen Person sehr anregen, dass sie in ihrem Bundesland mit der Nahverkehrsgesellschaft oder dem Verkehrsministerium Kontakt aufnimmt, weil es ist insbesondere deren Aufgabe, lokal dafür Sorge zu tragen, dass diese Infrastruktur, die für Nahverkehrszüge genutzt wird, barrierefrei gemacht werden. Und ja, da kann man auch mit Protesten, aber insbesondere auch nochmal mit der Fragestellung, wenn es spezielle Einrichtungen gibt, dafür Sorge tragen, dass dafür Gelder freigemacht werden.
Also nicht nachlassen im Kampf. Übrigens hat Frau Kreuzinger auch noch eine positive Anmerkung. Beim Sozialamt Chemnitz können Anträge im Rahmen der Förderung Lieblingsplätze gestellt werden. Das haben wir als Kirchengemeinde Wittgensdorf getan und konnten so in unserer Kirche ein barrierefreies WC einbauen. Baukosten wurden zu 100% gefördert. Also auch eine gute Sache wollte sie uns hier mitgeben in unserer Sendung. Ich habe am Telefon Günter Salzmann. Herr Salzmann, Sie haben lange gewartet. Jetzt sind Sie dran.
Ja, schönen guten Morgen an alle Beteiligten. Ich habe erstmal einen Grundgedanken. Man darf als Behinderter nicht immer alles dann... Das steht mir zu. Da hatte ich mal vor Jahren einen Disput. Ich empfinde das einfach nur eine Dankbarkeit gegenüber zum Beispiel den Vermietern, den Therapeuten, die an mir gearbeitet haben. Und ich habe es erreicht, nachdem ich richtig im Rollstuhl saß, also so richtig platt mit einer Multiplen Sklerose, die ich schon viele, viele Jahre habe, habe ich mich wieder selbst aufgebaut. Und da haben Betreuungsdienste mitgewirkt. Und das muss man sich alles bewusst machen. Und ich glaube, seitdem geht es mir auch richtig besser. Ich muss das Positive sehen, was mir andere Menschen gegeben haben. Und das ist das Aufbauende. Und jetzt zu der Hilfsbedürftigkeit. Mir hat vorhin der Herr Merten gefallen, der sagte, er fragt vorher, ob man helfen soll. Denn das ist es, wenn man sozusagen, weil man sich nicht gut bewegt oder so, gleich als hilflos angesehen wird, das macht viel aus. In dem Moment, wo mir jemand die Hand reicht und sagt, hier, steig mal hoch die Stufe, das hilft mir mehr, als wenn dort mit viel Aufwand irgendwas umgebaut wird. Ja, das ist die Anerkennung, die man spürt, auch in der Gesellschaft. Ansonsten muss ich Zeitz als meine Heimatstadt mal dicke loben. Da wurde in den letzten Jahren viel gemacht für Behinderte. Ob das nur im Museum ein Fahrstuhl ist oder da gibt es verschiedene Sportgemeinschaften, die in Grana dann auch für Behinderte Möglichkeiten anbieten. Ich kann das selber nicht nutzen. Ich habe viel gelernt bei meinen Therapeutinnen und kann dort jetzt selbstständig in einer Wohnung leben. Die wohnt, also ich kann mit meinem Rollstuhl direkt rausfahren in die Stadt. Das Gute ist, ich bin selbstständig. Das Nachteil ist, man sieht eben auch die Menge in der Stadt noch. Ich nehme dann zum Beispiel meinen Häkchen, heb den Papierbündel auf und da trainiere ich meine Aufmerksamkeit. Aha, ich habe es gesehen, der andere hat es nicht gesehen, heb es nicht auf. Und so baue ich mich auf. Ich mache einfach andere Gedanken.
Ja. Herr Salzmann, Dankeschön für Ihr Rezept und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende noch.
Danke, gleichfalls.
Herr Salzmann hat ja eben etwas angesprochen, das selbstständige Leben und vielleicht ja auch Assistenzbedarf, der da ist. Das selbstständige Leben, ob in Heim, WG oder allein, Frau Ekberpur, Herr Grosch, ist ja immer wieder eine Diskussion, ne?
Also ich möchte nochmal gerade auf Herrn Salzmann eingehen. Ich glaube, was natürlich immer hilfreich ist, ist, wenn man sich selbst bewusst macht, was für Stärken man hat und auch welche Unterstützungsmöglichkeiten man drumherum durch Bekanntschaft, Verwandtschaft und die gesamte Gesellschaft hat. Das ist sehr wichtig. Ich will trotzdem so ein bisschen diesem Bild entgegentreten, dass man ein Stück weit dankbar dafür sein muss, dass die Gesellschaft einen in irgendeiner Art und Weise hilft oder unterstützt. Wir sind Teile dieser Gesellschaft. Jedem Mensch kann das begegnen, das haben wir vorhin schon festgestellt. Und dementsprechend ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass wir Barrierefreiheit haben, dass es Unterstützungssysteme gibt und dass wir miteinander einfach vernünftig umgehen. Ich fand das vorhin sehr gut, als Herr Krüger hier sagte, das sind ja unsere Nachbarn und Nachbarinnen. Und genauso müssen wir miteinander umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dann auch in der politischen Debatte, wenn es darum geht, wie viel Mittel braucht es denn eigentlich, um Menschen mit Behinderungen zu versorgen? Nicht zunächst diesen Aspekt hervorheben, naja, wir machen ja schon so viel. Und ich erlebe das selber immer wieder auch in Diskussionen im politischen Raum, wenn man sich die Sozialhaushalte anguckt, dass man sagt, naja, das sind ja enorme Summen, die geben wir doch schon aus, wir haben andere Prioritäten, sondern dass wir uns fragen, wie schaffen wir es eigentlich, dass das Ziel, nämlich ein möglichst autonomes und selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung selbstverständlich möglich ist. Und deswegen müssen wir mehr von der Ressourcenfrage für Betroffenen ausgehen und weniger die Frage stellen, ob denn schon genug getan ist. Und das erleben wir ja jetzt auch gerade nach Paralympics, wenn eben die Frage gestellt wird, gibt es denn eigentlich genug Ressourcen für den Sport, für den breiten Sport, für den Leistungssport bei Menschen mit Behinderung? Und die Antwort ist nein, da gibt es nur nicht genug Ressourcen.
Das würden Sie bestätigen, Frau Ekberpur?
Ja, genau. Ich würde ganz gerne auch da nochmal ergänzen. Ich würde es bestätigen und ich würde ganz gerne auch nochmal deutlich machen, was Herr Grosch gerade nochmal sagte im Punkto Dankbarkeit. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir für Dinge in unserem Leben dankbar sind, ob wir jetzt eine Beeinträchtigung haben oder nicht. Das hat was mit einer Haltung zu tun, wie wir das Leben gehen. Aber, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ich glaube, die meinte
Punkt.
Herr Salzmann auch vor allem, die Haltung.
Mhm. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, wir sind anstrengend für unsere Gesellschaft und wir haben ständig so ein Gefühl, dass wir mitgezogen werden, so ist es ja nicht, ne? Sondern dass wir auch nochmal realisieren als Gesamtgesellschaft auch, dass Inklusion Menschenrecht ist und dass wir seit 15 Jahren eine UN-Behindertenrechtskonvention haben und dass wir im Staatenvergleich, also letztes Jahr in Genf wurde ja nochmal überprüft, wo stehen wir, dass da einfach nochmal rausgekommen ist, dass wir ja das Schlusslicht bilden und ich glaube, Deutschland hat einfach noch viel zu tun und viel vor und es ist mir ganz wichtig, dieses Menschenrecht einfach nochmal zu betonen.
Unsere Hörerin Daniela Pritsch möchte gerne noch mal was in Bezug auf eine Hörerin sagen, die vorhin im öffentlichen Dienst nicht übernommen werden soll. Frau Pritsch, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Also ich habe ja den Beitrag von Frau Kronenberg gehört und möchte mich da anschließen. Ich bin selbst Betroffene. Ich leide an einer unsichtbaren Behinderung. Ich finde das auch ganz wichtig zu erwähnen, weil viele Behinderungen sind einfach unsichtbar. Man hat immer die Vorstellung oder ich habe die Erfahrung gemacht, viele haben immer die Vorstellung, Behinderung muss sichtbar sein. Es gibt viele Menschen, die behindert sind. Und diese Behinderung ist eben nicht sichtbar. Und da ist dann das Problem oft, dass man nicht ernst genommen wird. Und ich merke einfach, ich bin auch mehr als 35 Jahre im öffentlichen Dienst nach langer Krankheit zurückgekommen mit einer Schwerbehinderung und möchte mich wieder integrieren auf meinem Arbeitsplatz, der mir viel Freude bereitet. Und ich möchte daraufhin nochmal hinweisen, der öffentliche Dienst hat eine Vorbildfunktion. Und das ist in unseren Gesetzesvorgaben als auch in den Verwaltungsvorschriften in der geltenden, also in hausintern gibt es Vorschriften, die Integrationsvereinbarung des Hauses, wo auch nochmal ganz klar festgelegt ist, der öffentliche Dienst hat eine Vorbildfunktion. Und schwierig ist es oft, das habe ich auch gemerkt, ich war darüber überrascht. Es scheint so, dass Führungskräfte und Vorgesetzte diese Vorschriften gar nicht bekannt sind oder inhaltlich nicht bekannt sind und daher dann auch oft nicht umgesetzt werden können. Oder man muss davon ausgehen, es wird beflissentlich ignoriert. Dann kommt es, wie die Kollegin sagte, es kommt zu Mobbing, zu Straining. Und die Hilfestellung, die Sie auch erwähnt haben, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe mich versucht, an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu wenden, musste aber da die Erfahrung machen, da wird einem mitgeteilt, dass Sie wegen Überlastung nicht auf die Einzelfälle eingehen können und lediglich auf Ihre Inhalte auf der Internetseite verweisen. Und man ist ja nicht immer gewillt, einen Rechtsanwalt einzuschalten, weil das ist nochmal eine Belastung. Und nur wenige haben ja die Kraft, sich da auch zu vertreten. Und ich finde, es ist immer wichtig, ich habe mir dann eine Unterstützung gesucht bei einem freien Träger. Da werde ich hervorragend unterstützt. Aber ohnehin sind die Lebenssituationen von den Einzelnen ja schon schwer genug. Und es bedarf einfach ein Engagement und mehr Bewusstmachung in der Gesellschaft, wie wir mit Betroffenen umgehen wollen und wie bestehende politische Vorgaben angenommen und gelebt werden.
Frau Pretsch, ich glaube, da braucht man gar nichts hinzuzufügen, nur ein Ausrufezeichen hintermachen.
Ja, wenn ich darf, würde ich aber trotzdem direkt auf Frau Pretsch noch
bitte
einen Satz sagen. Also Sie beschreiben etwas, was wirklich ein extrem großes Problem ist, wenn es beispielsweise um die Verbeamtung geht von Menschen mit Behinderung. Also genauso etwas, wo Sie ansprechen, da sind vielleicht politische Vorgaben nicht so, damit das möglich ist. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind in den letzten Jahren oft in die Richtung verändert worden, dass das selbstverständlich möglich ist. Nur in der Praxis kommt es oft nicht an. Das, was Sie ansprechen, dass Vorgesetzte oder interne Maßgaben immer noch dazu dienen, Menschen mit Behinderungen dann eben zum Beispiel nicht zu übernehmen oder überhaupt einzustellen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, die sie eigentlich bekommen müssen. Das ist etwas, was wir in den Organisationen viel intensiver behandeln müssen. Und dafür braucht es natürlich auch öffentliche Debatten, wie wir sie jetzt hier gerade führen. Und deswegen fand ich das nochmal sehr wichtig, was Sie sagen. Zweiter Punkt, den ich machen will. Sie haben von Menschen gesprochen, die eine nicht sichtbare Behinderung haben. Und wir haben vorhin zum Beispiel darüber diskutiert, dass der eine Herr sagte, naja, ich gehe selbstverständlich auf Menschen zu und frage, wie ich ihnen helfen kann. Wir haben ganz, ganz viele Menschen in diesem Land, die nicht, quasi bei denen steht nicht auf der Stirn, fragt nach, wie mir geholfen werden kann. Oder die vielleicht auch in bestimmten Situationen ganz bestimmte Sachen durchführen müssen, also bestimmtes Verhalten an den Tag legen, bei dem man sich vielleicht als Mensch, der sich damit nicht auseinandersetzt, fragt, was macht ihr da eigentlich? Und dafür brauchen wir eine viel höhere Sensibilisierung in unserer Gesellschaft. Auch deswegen ist inklusive Bildung so wichtig. Und ich will Ihnen einfach nur sagen, Sie sprechen ein extrem wichtiges Feld an, was wir auch, glaube ich, in unserer Sendung, aber auch in der Behinderten-Community selbst noch viel zu selten beachten, Menschen mit chronischen Erkrankungen und nicht sichtbaren Behinderungen.
Frau Pretsch, danke dafür, dass Sie das eingebracht haben.
Und ich bedanke mich, dass Sie diese Sendung bringen und dass das zum Thema gemacht wird.
In Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Und wir haben am Telefon Nils Knoke. Schönen guten Tag, Herr Knoke.
Einen schönen guten Tag und liebe Grüße an alle.
Wie schauen Sie auf dieses Thema?
Ja, also ich schaue darauf als Selbstbetroffener. Also ich bin von Geburt an, habe ich eine erworbene infantile Zerebralparese durch einen frühkindlichen Hirnschaden, wie man so in der Fachsprache sagt. Mhm. Ich habe von Kindergarten an eigentlich, ich habe bis heute nur positive Erfahrungen zu berichten.
Ja, ist natürlich
möchte dafür eine Lanze brechen für alle Betroffenen. Also ich höre die Sendung jetzt auch erst seit 10 Uhr. Also von daher weiß ich nicht, inwieweit sich negative oder positive Erfahrungen die Ware halten. Aber ich möchte eben wirklich sagen, es funktioniert. Es
kann Sie leben in Berlin?
Jawohl, exakt. Mhm. In eigener Wohnung, selbstständig und mit einem Job, mit der mich sehr ausfüllt, der mich sehr zufrieden macht. Und ja.
Brauchen Sie Hilfe?
Nein. Mhm.
Wie war Unterstützung, weil Sie gesagt haben, also so Unterstützung brauchten Sie aber schon oder Spezialschule oder?
Also es war so, ich bin auf einen herkömmlichen Kindergarten gegangen, dann auf eine herkömmliche Grundschule. Das hat an sich ganz gut funktioniert und dann wurde das etwas schwieriger. Ich weiß gar nicht, ich glaube der Grund war, dass ich einfach motorisch etwas langsamer war damals noch als meine Mitschüler und so weiter. Und dann wurde, glaube ich, gesagt, das ist etwas schwierig, das können wir so nicht mehr leisten. Und bin dann eben auf eine Sonderschule für Menschen mit körperlichen Behinderungen gegangen und hatte dort eben dann schon relativ rasch den Eindruck, dass man dort quasi über einen Kamm geschoren wird. Also, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, und
Sie fühlten sich da eigentlich nicht hingehörig. Sie wollten eigentlich auf eine andere Schule, so verstehe ich das.
Ja, wobei ich aber klar sagen will, das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass ich dort mit Menschen von Behinderungen aller Arten konfrontiert war. Das war nicht der Punkt. Ich hatte eher den Eindruck, dass tatsächlich die Bediensteten oder eben die Lehrkräfte und das Fachpersonal dort, dass man, also ich zumindest, mich stellenweise von denen nicht wirklich ernst genommen gefühlt habe. Also das war eher der Grund, warum ich diese Schule dann wieder verlassen habe.
Ganz interessant. Das war vorhin auch schon mal ein kurzes Thema, dass manchmal eben Hilfe oder Unterstützung dann weniger in Förderung als eben in reine Unterstützung geht und die Betroffenen sich in ihren Bedürfnissen nicht ernst genommen fühlen. Hat das schon eine Hörerin angesprochen. Herr Knoke, aber nichtsdestotrotz, danke. Also Sie haben den Eindruck, Inklusion klappt in unserer Gesellschaft aus Ihrem eigenen Beispiel.
Würde ich ohne weiteres unterstreichen, wobei ich aber natürlich auch anmerken will, haben wir noch viel Nachholbedarf. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt nehmen das klassische Fernsehprogramm, ja? Sagen Sie mir bitte, sehen Sie dort einen Moderator oder eine Moderatorin mit einer offensichtlichen Behinderung? Ich nicht. Zum Beispiel, ja, das wäre etwas, wo die Gesellschaft auch drüber nachdenken sollte oder der
öffentlich-rechtliche Rundfunk, genau, ganz genau. Herr Knoke, genau. Sie sprechen das aus.
Der Rundfunkbeitrag, weil man will ja wissen, wofür man GEZ bezahlt, um es mal deutlich zu sagen.
Ja, ein Aufruf, der gehört wird. Hoffe ich. Herr Knoke.
Einen schönen Tag Ihnen.
Einen schönen Tag Ihnen auch. Herr Grosch, ich frage Sie direkt mal, wie viel Politiker und Politikerinnen haben Sie in Ihrem Umfeld mit einer Behinderung?
Tatsächlich nicht viele. Es gibt in Deutschland etwa 20 Menschen mit Behinderung, die zumindest mir bekannt sind. Wir haben Anfang des Jahres auch eine erste parlamentarische Vereinigung für Politiker mit Behinderung gegründet, auch weil es dort selbstverständlich wie bei allen anderen Menschen mit Behinderung zusätzliche Bedarf und Unterstützung bedarf. Man kann sagen, es gibt viele oder viel mehr jedenfalls behinderte Abgeordnete mit einer nicht sichtbaren Behinderung, die das aber aus den verschiedensten Gründen auch nicht bekannt machen wollen. Und klar, gerade das politische Geschäft lebt natürlich viel von Wahrnehmung. Am Ende muss der Wähler, die Wählerin entscheiden und die macht das oder der macht das oft nach den verschiedensten Kriterien, unter anderem auch, wie Menschen eben auf einen wirken. Ich will aber gerade noch zu Herrn Knoke sagen, er spricht ja etwas ganz Entscheidendes an. Inklusion kann funktionieren. Und wir müssen aufpassen, dass natürlich nicht der Eindruck erweckt wird, als würde alles nicht funktionieren. Deswegen, wenn Inklusion die richtigen Rahmenbedingungen hat, so wie das zumindest mit etwas Umwegen über erst eine falsche Schule, aber dann im übrigen Alltag scheinbar bei Herrn Knoke funktioniert, dann sehen wir ja, dass das in der Gesellschaft einen ganz großen Vorteil und Benefit hat, dass eben zum Beispiel Herr Knoke ein sehr hilfreicher Teil der Gesellschaft ist, selbstständig sein kann, autonom leben kann, wenn diese Rahmenbedingungen da sind. Nur wir haben sie eben noch nicht überall. Und da muss man sagen, ist natürlich vielleicht auch eine Metropole wie Berlin nochmal eine andere Situation, als das in anderen Teilen von Deutschland ist.
Also da muss man Stadt-Land-Unterschied sicherlich machen. Hildegard Kessler ist unsere letzte Hörerin für heute. Frau Kessler, Sie haben, glaube ich, auch die Paralympics geguckt und wollen sich direkt darauf beziehen, ob das Rückenwind für die Inklusion war, oder?
Ja, genau. Und dabei interessiert mich vor allen Dingen, ich bewundere die Leistungen von den Menschen mit Behinderung, die solche Ergebnisse bringen und den Alltag auch bewältigen. Aber mich interessiert vor allen Dingen, wie sind denn eigentlich die Teilnehmenden zu ihren Sportstätten gekommen? Mit welchem Transportmittel?
Das kann Frau Ekbapur vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, denn Sie waren ja dabei. Wurde in Paris, die ja, glaube ich, ganz selbstkritisch sagen, die Metro beispielsweise ist überhaupt nicht barrierefrei, wie wurde damit umgegangen?
Das stimmt. Die Metro ist nicht barrierefrei, aber die Athletinnen leben ja in Paris selber im paralympischen Dorf. Das ist ein Dorf, wo man eben nur mit speziellem Ticket eben auch reinkommt, weil das ein abgeschirmter Bereich ist für die Athleten. Das ist aber bei den Olympischen Spielen ganz genauso. Die leben dort, haben da ihre Trainingsstätten und wenn sie eben Wettkampf haben, dann gibt es spezielle Shuttlebusse, die eben auch barrierefrei sind für die, die es brauchen. Das brauchen nämlich auch alle die gleichen barrierefreien Voraussetzungen, weil es ja eben auch Menschen gibt, die zum Beispiel keinen Rollstuhl brauchen, die bei den Paralympischen Olympischen Spielen dabei sind, die werden dann eben mit diesem Shuttlebus zu ihrem Stadion oder zu ihrer Wettkampfstätte gebracht.
Gleiten wir da vielleicht jetzt nochmal über. Unsere überwölbende Frage, Rückenwind für die Inklusion, was lernen wir eigentlich daraus? Ich möchte Ihrer Forschung nicht vorgreifen, aber vielleicht können Sie doch mal sagen, was für einen Eindruck Sie haben.
Also ich habe den Eindruck, dass die Paralympics uns einen unwahrscheinlich guten und starken Rückenwind gegeben haben, sowohl auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, dass das Thema jetzt so präsent ist, dass wir heute hier gemeinsam in dieser Sendung auch darüber sprechen. Die mediale Berichterstattung, ARD und ZDF, haben ein sehr positives Fazit gezogen. Es waren ungefähr 60 Stunden Live-Programm und wir haben ungefähr 15 Millionen Zuschauende auch darüber erreicht. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, auch wenn man in die letzten Jahre zurückguckt. Es ist auch eine positive Entwicklung, wenn man den AthletInnen zuhört, Johannes Flors, Markus Rehm, die gesagt haben, sie bekommen unwahrscheinlich viele Anfragen, auch auf Social Media, von Eltern, die über ihre Kinder reden, die eine Beeinträchtigung haben, die Mut machen, die ihnen Visionen für das Leben geben. Also ich glaube, auf unterschiedlichen Ebenen haben die Paralympischen Spiele Rückenwind gegeben. Ich glaube aber dennoch, und das würde ich ganz gerne nochmal betonen, die Paralympischen Spiele haben auch gezeigt, dass die Gesamtgesellschaft Interesse daran hat. Also alle Stadien waren ausverkauft. Es war eine wahnsinnig tolle Atmosphäre, die da transportiert worden ist. Und es gilt jetzt, diesen Zauber, den wir da hatten, nicht sozusagen verpuffen zu lassen. Wir diskutieren gerade in der Politik also darüber, dass Gelder gekürzt werden im Parasport. Große Gelder sollen gekürzt werden im Bundeshaushalt für Personalentwicklung der Trainer, für Förderung des Nachwuchssports, und da müssen wir drauf gucken, dass das nicht passiert.
Da müssen wir drauf gucken, dass das nicht passiert. Herr Grosch, Sie haben das letzte Wort, und vorher möchte ich Frau Kessler verabschieden, unsere Hörerin. Frau Kessler, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Herr Grosch.
Ja, ich stimme da erstmal Frau Ekbalpour völlig zu. Natürlich brauchen wir solche Großereignisse, und sie sind natürlich hervorragend und haben uns auch jetzt in der kurzen Zeit, auch nachdem die Paralympics zu Ende gehen, Gesprächsstoff natürlich geboten. Ich glaube trotzdem, dass wir im Alltag, gerade auch im politischen Geschäft, und Frau Ekbalpour hat es ja gerade angesprochen, da werden sogar debattiert im Bundeshaushalt, ob es Kürzungen geben soll für bestimmte Förderung, müssen wir immer im Auge behalten, wie geht es denn eigentlich Menschen mit Behinderung, die dann eben nicht den Leistungssport führen. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr in den Breitensport gehen, und wir müssen überhaupt erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen mit Behinderung überhaupt an irgendetwas teilnehmen können. Unabhängig davon, ob das dann hinterher der Sport, die Bildung oder die Arbeit ist. Ich glaube, da haben wir ganz viel vor uns. Die Paralympics geben uns Anlass, Dinge zu debattieren. Sie geben, ich glaube, auf einem individuellen Level ganz, ganz viel Mut und ja, auch Inspiration. Aber als Aktivist muss ich dann trotzdem immer sagen, wir brauchen nicht nur diese Sternstunden alle vier Jahre, sondern wir brauchen eine dauerhafte Debatte in dieser Gesellschaft.
Da hat übrigens der Wettkämpfer Markus Rehm, der im Weitsprungjahr Gold geholt hat, auch was zu gesagt. Mehr Sichtbarkeit, Meisterschaften von Sportlern mit und ohne Beeinträchtigung zum Beispiel gleichzeitig stattfinden zu lassen, um eben da auch tatsächlich mehr sichtbar zu machen. Dankeschön für die Diskussion hier über Rückenwind für die Inklusion. Paralympics in Paris sind vorbei. Danke an Sina Ekbalpour, danke an Konstantin Grosch und an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer.